Ein Geständnis. Ich liebe historische Romane. Ich kann mich verlieren in mittelalterlichen Burgen. Ich kann Schlachten mitverfolgen und ritterliche Tugenden finde ich ganz toll. Und nicht selten müssen sich Holger und ich unser Bett mit einem dicken Wälzer teilen, der dann da immer irgendwo mit rumliegt. Deswegen habe ich mich gefreut, heute über dieses Thema zu sprechen, Jesus König, weil in historischen Romanen gibt es ja auch immer ganz schön viele Könige. Ich muss dazu sagen, manche von diesen Königen haben ganz schön skurrile Eigenschaften und haben auch ganz schön seltsame Dinge getan im Laufe ihres Lebens. Ich habe euch da mal ein paar Beispiele mitgebracht, nicht in chronologischer Reihenfolge, einfach um so ein bisschen ein Gefühl zu kriegen. Da hätten wir zum Beispiel Louis XIV oder Ludwig XIV. Aus Frankreich. Der hat von seinen Ärzten mitgeteilt bekommen, dass die meisten Krankheiten über Zähne übertragen werden. Und dann hat er sich sicherheitshalber alle Zähne ziehen lassen, Mitte, Ende 20, und konnte fortan nur noch Brei essen. Das ist wirklich wahr. Heinrich VIII. Oder Henry VIII. Hatte 6 Frauen. Von 4 davon hat er sich auf sehr unschöne Weise wieder entledigt. Eine davon wurde sogar einen Kopf kürzer. Kaiser Caligula hat sein Pferd zum Konsul ernennen wollen und war auch sonst ein bisschen verrückt. Und naja, König Charles, ja, was soll ich dazu sagen? Gestern habe ich gehört, dass ein Stein aus Schottland nach London geschafft werden musste, weil seit 1300 irgendwas jeder britische König auf diesem Stein gekrönt wird. Keiner weiß mehr, warum genau oder woher der kommt, aber er wird jetzt mal transportiert. Also Könige heutzutage, fragwürdige Geschichte. Und wir müssen gar nicht nur in die menschliche Geschichte gucken, wir können genauso gut den Blick in die Bibel werfen und wir werden feststellen, auch da haben Könige manchmal irres Zeug getan. Saul zum Beispiel war depressiv oder jedenfalls schwermütig, heute würde man wahrscheinlich sagen depressiv. David war ein Ehebrecher. Salomo hatte 700 Frauen und das waren nur die fürstlichen Geschlechts. Und Herodes war ein Kindermörder. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich in einem König auch eine Figur, die Stärke, Macht, manchmal Weisheit ausstrahlt. Es gab natürlich, ich habe das jetzt ein bisschen witzig hier angefangen, aber natürlich gab es Könige im Lauf der Geschichte, die Enormes geleistet haben, die mit Weisheit regiert haben und die Stärke und Macht gezeigt haben. Es gibt Geschichten von irren Schlachten, wo eine Minderheit gegen eine bei weitem größere Mehrheit gewonnen hat. Es gibt viele, viele Berichte davon, wie Könige ihr Volk vor einem Angriff geschützt haben. Es gab Könige, die sehr weise Entscheidungen getroffen haben. König Salomo war einer davon. Viele andere aber auch. Und sie waren relativ erfinderisch in Krisenzeiten und haben sich bemüht, ihr Volk in Hungersnöten zu ernähren. Da gab es zum Beispiel einen König. Kartoffeln waren damals das Armenessen. Das hat man als adliger oder reicher Mensch nicht gegessen. Der hat die clevere Idee gehabt, Kartoffeläcker zu bewachen. Und auf einmal waren Kartoffeln ein hochwertvolles Gut. Und die Leute haben angefangen, Kartoffeln zu essen und sind nicht verhungert. Wenn wir diese Bilder von Königen anschauen und dann zu Jesus gucken, dann werden wir zunächst ein paar Unterschiede feststellen. Als Jesus auf diese Erde kam, waren die Juden in dem Moment von Römern unterdrückt und sie haben sich sehr danach gesehnt, dass ein starker König kommt und sie befreit. Sie haben den Wunsch gehabt, dass er wahrscheinlich auf einem hohen Ross einreitet, dass er den Römern zeigt, wo es lang geht. Die Weisen aus dem Morgenland waren so überzeugt davon, dass dieser Herodes, der Heiland, königlichen Geschlecht sein muss, dass sie zunächst im Palast bei Herodes nachgefragt haben, wo denn dieser König sich aufhalte. Aber im Palast war er nicht zu finden. Er war in einer Krippe zu finden, in einem Stall. Er war ein Baby. Er hat Milch getrunken und in die Windel gemacht, wie jedes andere Baby auch. Und auch später hat er sich in vielen Situationen nicht gerade königlich verhalten. Wenn wir uns mal, es sind nur ein paar Vergleiche, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, anschauen, wie sich menschliche Könige verhalten haben und wie sich Jesus verhalten hat, stellen wir zum Beispiel fest, ein König hat meist Diener und einen Hofstaat, der sich um ihn kümmert und alle seine Belange vom Klogang bis zur Ernährung übernimmt. Jesus hingegen hat gedient. Er hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und auch sonst immer gezeigt, wie lieb er sie hat durch Taten. Ein König oder das Parlament stellt Gesetze auf. Jesus hingegen hat sich an die Gesetze gehalten. Er hat keins je gebrochen und hat auch die Leute dazu aufgefordert, sich an die Gesetze zu halten. Könige haben Schlachten geschlagen und Kriege geführt. Aber Jesus hat für Frieden gesorgt und überall die friedliche Botschaft verbreitet. Könige umgeben sich meist mit ihresgleichen. Die haben Adlige, die zu ihnen vorgelassen werden, aber das Fußvolk sieht sie höchstens bei feierlichen Anlässen, wenn überhaupt. Jesus hingegen hat sich mit allen möglichen Gesindel umgeben, man kann es wirklich so sagen. Könige sind oft unberührbar, das werden wir später auch noch mal hören. Denen durfte man sich nicht einfach so nähern. Jesus hingegen ist nahbar. Für alle Menschen und wirklich jedes Kind, alle, die ihn berühren wollten, durften ihn auch berühren oder er hat sich ihnen immer auch wieder zur Verfügung gestellt. Natürlich hat er sich auch ab und zu zurückgezogen, aber die meiste Zeit war er da und war berührbar, nahbar. Könige reiten vielleicht hoch zu Ross ein, vorhin schon erwähnt, aber Jesus kam auf einem Esel. Könige sind Richter, sie verurteilen zum Tode manchmal. Jesus hingegen wurde verurteilt. Zu seinen Lebzeiten ist er sogar weggerannt, wenn Leute ihn zum König erklären wollten. In Johannes 6, Vers 14 bis 15 steht, als die Leute das Wunder sahen, das Jesus vollbracht hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Als Jesus dass sie drauf und dran waren, ihn mit Gewalt zu ihrem König zu machen. Jesus merkte, dass sie mit Gewalt ihn zum König machen wollten. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, ganz für sich allein. Er wollte nicht als König auftreten. Tatsächlich sind die einzigen Verse im Neuen Testament, in denen die Worte Jesus und König gemeinsam genannt werden, die rund um seine Kreuzigung stattfinden, um seine Verurteilung. Bei seiner Verurteilung wird Jesus vom Statthalter gefragt, bist du der König der Juden? Du sagst es, gab Jesus zur Antwort. Erst in dem Moment, in dem er kurz vor dem Tode stand und es auch wusste, jetzt gibt es hier auch keinen Ausweg mehr, hat er das eingestanden und es war auch letztlich der Grund, warum er verurteilt wurde, weil sie das anmaßend fanden und gesagt haben, du bist doch kein König, schau dich doch an. Wenn wir jedoch von Jesus als König sprechen, dann reden wir nicht vom König des Hohns. Denn Jesus als König ist etwas, was noch gar nicht richtig da ist. Er war schon mal auf dieser Erde, da ist er noch nicht königlich aufgetreten. Aber der Hinweis auf Jesus als König ist ein Hinweis auf die Zukunft. Schon im Alten Testament gibt es mehrere Stellen, in denen Jesus als König angekündigt wird, zum Beispiel in Jeremia 33. Als priesterlicher und königlicher Heilsmittler wird er da angekündigt. Oder er wird in der Endzeit ein weltweites Reich des Friedens errichten. Das steht in mehreren Psalmen. Und in Matthäus 25, Vers 31 steht, das Friedensreich, das er regieren wird, kommt erst noch. Wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommt, begleitet von allen Engeln, dann wird er auf seinem Herrscherthron Platz nehmen. Das heißt, Jesus als König, königlicher Jesus, ist eine Sache, die in die Zukunft weist und gleichzeitig aber auch jetzt schon als Versprechen da ist. Und er ist schon König, aber er regiert noch nicht in all seiner Macht. An der Stelle möchte ich einen kleinen Einschub machen. Jesus, Gott und der Heilige Geist, die bilden eine Dreieinigkeit. Und Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen, als Mann und Frau. Es ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber in diesem Sinne ist Jesus oder ist Gott genauso Königin. Wenn wir uns Bilder malen von einem königlichen Gott und einem königlichen Jesus, dann dürfen wir auch weibliche Attribute mitdenken und eine weibliche Herrscherin vor Augen haben. Wir haben unter anderem bei der Ostertagung, aber natürlich auch bei vielen anderen Gelegenheiten schon über das Reich Gottes gesprochen und nachgedacht. Und ich habe versucht, ein Bild zu finden, was für mich das Reich Gottes symbolisiert. Und ich bin auf das Bild der Knospe gekommen. In der Knospe sind schon alle Anteile einer späteren Blüte enthalten. Der Stempel, die Blütenblätter. Aber sie sind noch verschlossen und nur zur Hälfte sichtbar ungefähr. Trotzdem kann man schon erahnen, dass daraus später eine wunderschöne Blüte wird. Und wir, die wir Blumen kennen und wissen, jedes Jahr im Frühling blühen sie erneut und wir können uns jedes Mal darauf verlassen, dass sie wiederkommen. Egal wann und wie, aber sie kommen auf jeden Fall. Der Winter ist nicht ewig. Wir wissen schon, aus dieser Knospe wird eine Blüte werden. Und genauso ist es auch mit dem Reich Gottes. Im Moment können wir es vielleicht noch nicht in voller Blüte sehen, aber wir wissen bereits, wenn es da ist, wird es wunderschön. Was heißt es jetzt für mich, in diesem noch nicht ganz da seienden Reich Gottes zu leben und zu sein, als Christin, als Frau, als Ehefrau und in verschiedenen anderen Rollen? Für mich heißt es Verschiedenes. Ich weiß, dass ich als Schwester des Königs, wenn wir das jetzt mal so im Bild belassen wollen, oder Tochter des Königs, handlungsfähig bin in jeder Situation. Es gibt immer Hebelchen, die ich persönlich bewegen kann. Ich kann nicht die Welt ändern, aber ich kann in meiner kleinen Umwelt Möglichkeiten ausschöpfen. Ich kann Verantwortung übernehmen für die Menschen um mich herum und für gewisse Aufgaben, die mir zugetragen werden. Ich kann Liebe verteilen. Als Wendy hier war, gab es einen Workshop, der hieß Love in Action. Ich glaube, das ist das, was mir ganz persönlich am meisten am Herzen liegt. Ich möchte eine kleine Geschichte dazu erzählen. Mein Patensohn hat kürzlich an einer christlichen Konferenz in Südkorea teilgenommen und ich habe ihn gefragt, was war die eindrücklichste Begegnung in dieser Zeit? Und er hat jetzt nicht vom südkoreanischen Prediger oder von der Riesengemeinschaft erzählt, die ihn auch beeindruckt hat, sondern er hat berichtet, dass er in der letzten Nacht vor seinem Heimflug mit einem fremden Mann im Zimmer im Hotel übernachtet hat. Und dieser Mann hat dafür gesorgt, unter relativ hohem Aufwand am Abend noch ein Frühstück zu organisieren und ist am nächsten Morgen extra mit meinem Patensohn früh aufgestanden und hat für ihn Frühstück gemacht, obwohl sein Flug erst später am Tag gegangen ist. Und mein Patensohn hat gesagt, also wenn ich in seiner Situation gewesen wäre, ich wäre einfach liegen geblieben, hätte mich umgedreht, gesagt, ciao, guten Flug und hätte aber nichts weiter unternommen. Und er war so berührt davon, dass da jemand diese Mühe auf sich nimmt und diese Zeit investiert, für ihn Frühstück zu machen. Für den Mitbewohner wahrscheinlich eher eine Kleinigkeit, aber für den Lars eine total berührende Geste. Und wenn ich über das Reich Gottes nachdenke, dann denke ich weniger an konkrete Taten oder Äußerlichkeiten, sondern ich denke an ein Wie. Also wir können verschiedene Äußerlichkeiten nicht ändern oder nur in begrenztem Maße ändern, aber ich kann immer das Wie mitgestalten. Ich kann immer dafür sorgen, dass in meiner Umgebung Mitmenschlichkeit herrscht, dass in meiner Umgebung Liebe herrscht, keine Verurteilung und nichts Böses da Platz findet. Auch wenn wir durch eine Krise gehen oder wenn wir Schwierigkeiten im Leben haben, wenn die Klimakatastrophe droht oder Hungersnöte sich ankündigen. Das ist alles schrecklich und ich will die Dornen, die um die Rose herumranken, nicht wegreden. Ich will uns keine rosa Brille aufsetzen oder irgendwie Schwierigkeiten kleinreden. Das ist nicht mein Ding, sondern ich will damit sagen, wir haben immer eine Möglichkeit, das Wie zu gestalten und zwar mit einem königlichen Vater an unserer Seite. Ich möchte zuletzt noch darauf eingehen, welche Beziehung ich zu dem König haben darf. Ich finde es nicht so leicht, weil heutzutage gibt es ja, wie gesagt, keine richtigen Könige mehr. Also ich habe keine Beziehung zu König Charles und auch nicht zu Prinz William, obwohl ich den cool finde. Und ich habe auch noch Schwierigkeiten gehabt, einen guten Vergleich zu finden. Wie könnte man jetzt eine Beziehung zu einem König beschreiben, da wir das heute nicht mehr in der Form haben? Aber die historischen Romane, die ich am Anfang erwähnt habe, haben mir ein bisschen geholfen, da ein bisschen näher an dieses Bild heranzurücken. Und zwar ist mir klar geworden, als Christen und Christinnen sind wir nicht Fußvolk oder Bevölkerung einfach nur, sondern letztlich gehören wir zum Hofstaat und wir haben Zugang zum Inner Circle, zum inneren Kreis. Wir singen so oft das Lied, mutig komme ich vor den Thron. Da steckt für mich zweierlei drin. Also zum einen, ich darf schon mal vor den Thron kommen. Ich habe die Erlaubnis, ich darf in den Thronsaal. Und es kostet mich Mut. Auch da habe ich versucht, ein Bild zu finden. Ist es jetzt wie vor den Rektor gebeten zu werden? Nee, weil wenn ich vor den Rektor gebeten werde, habe ich die Hosen voll, ganz ehrlich. Also da weiß ich habe irgendwas verbrochen. Das kann nur Ungutes heißen. Es ist auch nicht wie einen Star, einen Celebrity zu treffen. Das ist nicht das Gleiche. Mir kam kurz in den Sinn, ist jetzt vielleicht kurz albern, aber bei meinem Heiratsantrag lief im Hintergrund, mutig komme ich vor den Thron. Das hat Tolga laufen lassen in dem Moment. Und das symbolisiert es für mich schon so ein bisschen, weil natürlich, ich bin nicht der König oder die Königin, aber er hatte Respekt vor diesem Moment einfach und Ehrfurcht vor diesem Moment. Und das war für ihn ein schöner Moment, hoffe ich jedenfalls. Und für mich natürlich auch, total. Und es war auch ganz berührend für mich, dass da dieses Lied lief. Und ich dachte, so ein ganz doofer Vergleich ist es vielleicht gar nicht. Das ist so einfach ein feierlicher, schöner Moment, ist vor den Thron zu treten. Gleichzeitig habe ich dann aber auch gedacht, oder was heißt gedacht, ich habe es in der Bibel gelesen, der Mut ist angebracht und auch eine gewisse Ehrfurcht ist angebracht, ganz klar. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wir trotzdem eine gewisse Nähe zu diesem König haben dürfen und nicht Angst vor ihm haben müssen oder ihn nicht anschauen dürfen. In den historischen Romanen, dieser Inner Circle, die haben ihn zwar schon, also ich lese immer so britische Geschichte, die haben ihn dann schon Sire genannt und Majestät und haben ihn als den über ihnen Stehenden anerkannt, das schon. Und trotzdem hatten sie eine freundschaftliche Basis mit ihm und haben ihn beraten können in verschiedenen Dingen, haben auch mal lustige Sachen mit ihm erlebt. Und mir hat besonders ein Vers in Hebräer 4 gefallen. Da steht, er tritt für uns ein, daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Er tritt für uns ein. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Ich schließe mit einer kleinen Geschichte über Michelle Obama, die ehemalige First Lady der USA. Die hat im Laufe von der Amtszeit ihres Mannes öfter mal die Queen treffen dürfen, die Queen Elizabeth von England. Und auch die Queen ist tatsächlich unberührbar gewesen, die durfte man nicht einfach berühren. Das hat das Hofzeremoniell nicht zugelassen. Aber Michelle war so eine herzliche und freundliche Person, dass sie die Queen einmal aus Versehen umarmt hat. Und das ist in den Medien gewesen und sie hat sich auch direkt entschuldigt und hat später in ihrem Buch Becoming darüber geschrieben, dass es ihr peinlich war und die Queen aber nur gesagt hat, ja, passt schon. Und Jesus, ich habe es vorhin schon gesagt, ist nicht unberührbar, im Gegenteil. Wisst ihr, was passieren konnte, wenn man Jesus berührt hat? Man wurde geheilt. Amen.